Liebst du Gott? Martin Buber erzählt von einem jungen Mann, der zum Rabbi kommt und sagt: Ich möchte gern dein Schüler werden. Der Rabbi antwortet: Gut, du musst mir aber zuvor eine Frage beantworten. Liebst du Gott? Der Schüler wird traurig und nachdenklich. Eigentlich lieben, das kann ich nicht behaupten. Der Rabbi sagt freundlich: Gut, wenn du Gott nicht liebst, hast du Sehnsucht, ihn zu lieben. Der junge Mann überlegt und erklärt: Manchmal spüre ich die Sehnsucht deutlich, aber meist habe ich so viel zu tun, dass sie im Alltag untergeht. Der Rabbi: Also, wenn du die Sehnsucht, Gott zu lieben, nicht so deutlich verspürst, hast du dann Sehnsucht, diese Sehnsucht zu haben, Gott zu lieben? Da hält sich das Gesicht des Schülers auf. Genau, das habe ich. Ich sehne mich nach dieser Sehnsucht, Gott zu lieben. Der Rabbi antwortet: Das genügt. Du bist auf dem Weg. Ich lese aus 1. Timotheus 2, die Verse 1 bis 6a. Vor allem anderen fordere ich euch auf, für alle Menschen zu beten. Bittet bei Gott für sie und dankt ihm. So sollt ihr für die Herrschenden und andere Menschen in führender Stellung beten, damit wir in Ruhe und Frieden so leben können, wie es Gott gefällt und anständig ist. Das ist gut und macht Gott, unserem Erlöser, Freude. Er möchte, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt. Denn es gibt nur einen Gott und nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Das ist Christus Jesus, der Mensch geworden ist. Er gab sein Leben, um alle Menschen freizukaufen.
Am Ende des vergangenen Jahres habe ich angekündigt, in diesem Jahr mehrere Predigten über das Thema Frieden zu halten, weil es ein sehr, sehr komplexes Thema ist, weil es ganz, ganz vieles enthält, was in unserem Leben ganz, ganz wichtig ist. Frieden mit Gott, Frieden mit meinen Mitmenschen, Vergebung spielt eine ganz, ganz große Rolle. Aber heute geht es um das, was Frieden in Gott für Folgen für unseren Alltag hat, damit wir überhaupt wissen, da möchte ich hin, das möchte ich so erleben. In der Nacht vor der Gefangennahme Jesu lehrt Jesus seine Jünger noch einmal das, was besonders wichtig ist für sie. Ein großer Schwerpunkt dabei ist der Heilige Geist. Und bevor Jesus dann abschließend für sie betet und man sich auf den Weg macht zum Garten Gethsemane, fasst er noch einmal zusammen und redet über die Zeit, die auf sie zukommen wird. Ich lese aus Johannes 16 die Verse 23 bis 33. An jenem Tag werdet ihr mich nichts mehr zu fragen brauchen. Ich versichere euch, wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben. Bisher habt ihr nichts in meinem Namen erbeten, bittet und ihr werdet empfangen. Dann wird eure Freude vollkommen sein. Bisher habe ich mit Hilfe von Bildern zu euch gesprochen, aber es kommt eine Zeit, wo ich nicht mehr in dieser Weise mit euch reden werde. Frei und offen werde ich dann über den Vater zu euch sprechen. Wenn jene Zeit gekommen ist, werdet ihr ihn in meinem Namen bitten. Ich sage nicht, dass ich dann den Vater für euch bitten werde, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb. Weil ihr mich liebt und daran glaubt, dass ich von Gott gekommen bin, ja, vom Vater gesandt bin ich in die Welt gekommen. Und jetzt verlasse ich die Welt wieder und gehe zum Vater. Da sagten seine Jünger: Jetzt redest du frei und offen und nicht mehr in Bildern. Wir wissen jetzt, dass du alles weißt. Du kennst unsere Fragen, bevor wir sie dir stellen. Darum glauben wir, dass du von Gott gekommen bist. Jetzt glaubt ihr, sagt Jesus. Seht, die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo ihr davonlaufen werdet. Jeder dorthin, wo er herkommt. Und mich werdet ihr alleine lassen. Aber ich bin nicht allein. Der Vater ist bei mir. Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt. Doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt. Es geht um dieses Thema Frieden in Gott. Ich habe euch das alles gesagt, so hat es Jesus deutlich gemacht, damit ihr Frieden in mir habt. Frieden, ein Blick auf die Politik in Europa, in unserer Gegend. Frieden in Bezug auf unsere Fragen, unsere Sorgen, unsere Wünsche. Kann man das alles haben? Oder bezieht sich das Reden Jesu nur auf den Bereich vom Glauben? Dieser Text an sich ist relativ leicht zu verstehen, also vom Sprachlichen her macht er überhaupt keine Probleme. Und trotzdem ist er vom Inhalt her einer der schwersten Texte im Neuen Testament, die ich kenne. Ich denke, es gibt mit Sicherheit mehr Menschen, die durch diesen Text enttäuscht worden sind, als solche, die wirklich Frieden gefunden haben. Manchmal denke ich, dass die Aussagen zum Gebet, die auch an anderen Stellen sinngemäß so auftauchen, mit daran schuld sind, dass Menschen Gott nicht mehr vertrauen. Und ich kann es gut verstehen. Doch es soll ja um unseren Frieden gehen, um vollkommene Freude, um Sicherheit. Wie passt das zusammen? Lasst uns das jetzt ein wenig näher ansehen. Ich möchte noch mal einen Tipp mit auf den Weg geben. Etwas, was wir lange nicht gemacht haben oder uns eigentlich was anderes angewöhnt haben. Aber manchmal ist es echt hilfreich, wenn man seine eigene Bibel mit in den Gottesdienst nimmt. Nur mal so ganz kleiner Hinweis. Ich werde es auch nicht so machen wie ein anderer Pastor in einer anderen Gemeinde, der seine Gemeinde dazu aufruft und sagt, schlagt mal bitte eure Bibeln auf und diejenigen, die keine dabei haben, setzen sich bitte neben einen Christen. Das werdet ihr von mir nicht zu hören kriegen, ganz sicher nicht. Okay, es geht in diesem Abschnitt um Bitten an den Vater. Und dabei ist die erste Aussage etwas, was für uns so völlig normal ist, dass wir ganz schnell übersehen und überhören, was da eigentlich hintersteckt. Das, was die Jünger damals von Jesus zu hören kriegen, ist etwas ganz, ganz Neues, Ungewöhnliches, Ungeheuerliches. Jesus sagt seinen Jüngern, ihr dürft mit dem lebendigen Gott reden. Ihr braucht nicht einmal mehr mich. Ihr braucht mich nicht mehr zu fragen, ob ihr eine Audienz mit Gott haben könnt. Bittet und er wird es euch geben. Obwohl wir uns dessen gar nicht so bewusst sind, leben wir ja heute mit diesem Wissen im Hintergrund, dass man bei vielen Sachen eigentlich ganz gut Beziehungen gebrauchen kann, um etwas zu erreichen. Manche gute, angesehene Stelle ist immer schon unter der Hand vergeben worden, auch wenn sie irgendwo öffentlich ausgeschrieben wird. Wenn man einflussreiche Freunde hat, hilft das in allen Bereichen. Manchmal machen wir uns hier in Deutschland über sogenannte Bananenrepubliken lustig, wo es nur über Beziehungen geht. Aber wenn wir mal genau hingucken, so ganz viel anders ist das bei uns auch nicht mehr. Und selbst beim Umgang mit Gott. Und das mag euch vielleicht an der Stelle jetzt irgendwo erstaunen, aber es ist so. Jesus sagt, euer Vater im Himmel weiß, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn darum bittet. Und doch suchen wir Menschen, wir suchen Heilige, wir suchen Vorbilder, die für uns beten sollen. Manchmal ist es ganz sinnvoll, aber eigentlich muss das nicht sein. Selbst Jesus hat diese Rolle für seine Jünger gespielt und trotzdem redet er hier jetzt ganz anders. Theoretisch hätten die Juden vor Pfingsten schon immer mit Gott direkt reden können. Und trotzdem hatte sich schon damals im Synagogengottesdienst durchgesetzt, dass man im Gottesdienst nur vorformulierte Gebete sprechen kann, um niemanden zu beschämen. Leute wie Hanna, die im Tempel um ein Kind fleht und das lautstark und immer und immer und immer wieder tut, oder das Beispiel, wo Jesus von dieser bittenden Witwe in Lukas 18 erzählt, die ihrem ungerechten Richter so lange auf die Nerven geht, bis der dann irgendwann mal sagt, es ist okay, nur um dich loszuwerden, kriegst du jetzt das, was du meinst, was dir zusteht. Diese Frau stellt uns Jesus als Vorbild hin und macht deutlich, so sollte euer Gebet aussehen. Der Weg zu Gott ist frei. Wir können, wir dürfen, ja wir sollen den Vater im Himmel mit unseren Anliegen belästigen. Mit dem, was uns beschäftigt, wo wir nicht klarkommen, nicht weiter wissen, einfach nicht wissen, wie es gehen soll. Immer und immer wieder, wenn es uns ernst ist. Wenn nicht, sollten wir es besser ganz lassen. Ob wir den Vater dabei als den Heiligen, den allmächtigen Gott verehren oder als unseren Papa im Himmel lieben, spielt dabei eigentlich überhaupt keine Rolle. Bittet und es wird euch gegeben. Kann das sein? Zum Glück steht ja dieser Zusatz im Namen Jesu. Wenn ihr den Vater in meinem Namen um etwas bitten werdet. Das war auch für mich immer der Ausweg, wenn es nicht so gekommen ist, wie ich mir das gewünscht oder erbeten habe. Aber manche machen sich das auch ganz schön einfach, indem sie einfach am Ende des Gebetes diese Floskel einfügen, ich bitte das im Namen Jesu. In Amerika hat man das eigentlich überall, in Brasilien machen sie es auch so, aber oft ohne zu fragen, ob das überhaupt stimmt. Im Namen von jemandem etwas zu tun, zu bitten oder zu fordern, geschieht ja nur dann, wenn ich von dieser Person, in dessen Namen ich bete oder bitte, die Autorität dazu bekommen habe. Das heißt, wenn der Dieter hergeht und mit irgendwelchen Geschäftsleuten verhandelt, für welchen Preis die ihre Fernseher kriegen können, kann der das nicht machen, weil er gerade mal Lust hat, denen ein besonderes Bonbon zu geben. Sondern nur, weil sein Chef oder seine Vorgesetzten ihm gesagt haben, das ist der Spielraum, in dem darfst du handeln. Das ist genau das, worum es hier geht. Im Namen Jesu zu bitten heißt, ich habe meinen Chef Christus in meinem Hintergrund und er gibt mir den Weg frei und macht mir deutlich, du hast diesen Auftrag und jetzt sieh zu, dass du diesen Auftrag hinkriegst und du kannst den Vater im Himmel um alles bitten, was dazu nötig ist. Und er wird es dir geben, logisch. Er hat uns Vollmacht dazu gegeben. In manchen Firmen gibt es noch diese Prokuristen, die für ganz viele Sachen oder sogar Generalvollmacht haben, Geschäfte abzuschließen, im Namen der Firma. Haben wir diese Vollmacht von Jesus? Paulus schreibt in Römer 12, Vers 2, passt euch mit eurem Denken nicht der Art und Weise an, die hier in der Welt so üblich ist, sondern lasst euch ändern, durch die Erneuerung, die Transformation, so nennt man es heute gerne, oder wörtlich steht da die Metamorphose eures Denkens, damit ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist. Lasst euch von Gott so in eurem Denken, in eurem Wollen, in eurem Fühlen so verändern, dass ihr erkennt, was Gott von euch will. Und im Vers vorher steht, dass wir ihm dazu unser Leben zur Verfügung stellen sollen. Wörtlich steht da, unser Leben als lebendiges und heiliges Opfer darum darbringen. Und die Frage ist, worum geht es hier? Worum geht es mir bei meinen Wünschen? Geht es mir um mich selbst oder um das Reich Gottes? Als wir zusammen dafür gebetet haben, dass Jochen doch überlebt und vielleicht alles wieder in Ordnung kommt, worum ging es uns da? Um den wertvollen Mitarbeiter, den Sohn, den Freund oder um das Reich Gottes? Ich weiß nicht, was der Grund Gottes war, aber ich weiß, dass Gott keinen Fehler macht. Wenn ich meine Situation nehme, mir ist manchmal ganz schön langweilig, alleine zu sein. Ich bin ganz ehrlich, ich würde mich sehr freuen, auch wieder eine Frau an meiner Seite zu haben, aber mir ist eine Sache ganz, ganz wichtig geworden. Und zwar, ich werde mit Sicherheit mit keiner Frau irgendwas anfangen, von der ich nicht sicher bin, dass sie der Weg, den wir gemeinsam mit Gott gehen, uns weiterbringt. Weiter, als wir alleine das jemals schaffen werden. Alles andere macht keinen Sinn. Wir haben nicht mehr die Zeit dafür, einfach so zu tun, als ob es nur um uns ginge. Darum ginge, dass es uns gut geht, dass wir das hätten, was wir uns wünschen. Ich glaube, wir müssen erkennen, dass wir in einer Zeit leben, in der sich so vieles so schnell verändert, dass wir mit unserem Denken, mit unserem Handeln als Gemeinden oft überhaupt nicht mehr nachkommen. Uns wundern, dass keine Leute mehr kommen oder kaum noch Leute dazukommen, weil wir einfach ein paar Kilometer zurück sind. Wir sind nicht mehr da, wo die Leute heute sind, weil wir durch unser Leben in der Gemeinde manchmal verlernt haben zu sehen, was eigentlich passiert. Und wenn Jesus uns dann hier sagt, bittet und ihr werdet empfangen, dann wird eure Freude vollkommen sein, dann ist das ein ungeheuer großes Geschenk. Jesus will nicht, dass wir als Trauerklöße rumlaufen oder als frustrierte Leute rumlaufen, die es einfach aufgegeben haben, etwas erreichen zu wollen und vielleicht noch stolz darauf sind, dass sie demütig sind. Jesus hat uns in diese Welt hineingesandt, als Salz, als Licht der Welt. Jesus hat uns Fähigkeiten gegeben, die weit über unser irdisches, menschliches Leben hinausgehen. Und es wird Zeit, dass wir sie nutzen. Bittet und ihr werdet empfangen. Als ich meine Predigt vorbereitet habe, fiel mir ein Zitat von Bill Heibels ein aus seinem Buch über das Gebet und vor allen Dingen über Gebetshindernisse. Und er macht da einen Satz, der ist knochenhart. Er schreibt, das größte Gebetshindernis ist, dass wir nicht beten. Das größte Gebetshindernis ist, dass wir nicht beten. Und er macht in seinem Buch sehr deutlich, dass er schreibt, wie oft versprechen wir jemand, dass wir für ihn beten. Und wie passiert es dann? Oder selbst wenn wir eigene Sachen haben, wir überlegen, wie wir das Problem gelöst kriegen, wir überlegen uns Lösungen, wir suchen uns Menschen, die uns helfen und vielleicht beten wir auch mal dafür, vielleicht aber auch gar nicht. Das ist das, was Jesus hier deutlich machen möchte. Wer vollkommene Freude haben will, der kann sein Leben Jesus ganz zur Verfügung stellen, sich von ihm erneuern zu lassen, so wie aus der Raupe der Schmetterling wird. Das bekannteste Bild für diese Metamorphose. Dann können wir im Namen Jesu, der uns durch seinen Geist prägt und leitet, beten. Bitten, erflehen und wir werden empfangen. Können wir das überhaupt noch glauben? Auch das gehört nämlich dazu, auch wenn es in diesem Text nicht ausdrücklich steht, aber in anderen Parallelstellen. In der Zeit bis Ostern musste Jesus versuchen, seinen Jüngern geistliche Inhalte zu vermitteln, die sie ohne den Heiligen Geist gar nicht richtig verstehen konnten. Und sie hatten eigentlich nicht die Möglichkeit dazu. Deswegen brauchte Jesus Bilder, die in ihrem Gedächtnis blieben, die ein wenig vermitteln konnten. Aber das war nur ein Übergangszustand. Heute können wir mit Jesus, mit dem Vater im Himmel, dem Heiligen Geist ganz direkt reden und er mit uns. Wer sich auf ihn einlässt, versteht, was er zu sagen hat. Allerdings muss ich auch hier einschränken, tu das auch ganz gerne, mehr und mehr im Laufe unseres Lebens oder im Laufe der Zeit, die wir mit ihm verbringen. Außer in Zeiten, wo es Erweckung gibt. Da passiert es manchmal auch ganz spontan. Aber auch da ist es einfach so, dass Wachstum normalerweise die Voraussetzung ist. Die Jünger waren ganz begeistert und haben gesagt, jetzt redest du endlich offen mit uns. Und Jesus sagt seinen Jüngern, ihr glaubt, dass ich offen mit euch rede? Ihr glaubt, ihr seid die Größten und wollt mich zum König machen, das steht nicht im Text drin. Aber ihr werdet alle weglaufen und werdet mich alleine lassen. Alle, ohne Ausnahme. Und aus diesen Jüngern sind die Menschen geworden, die, nachdem sie den Heiligen Geist bekommen haben, das Evangelium verbreitet haben, in den ersten Jahrzehnten, wir müssen uns das mal vorstellen, auf friedliche Art und Weise, ohne irgendwelche Macht oder Autorität in ihrem Hintergrund zu haben, die auf menschlichen Beziehungen beruht, wurde das Evangelium im ersten Jahrhundert bis nach China im Osten, im Westen bis nach Spanien, im Süden, die gesamte Nordhälfte Afrikas, der gesamte arabische Bereich mit dem Evangelium erreicht. Eine Verbreitung des Evangeliums, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Und das passierte durch Leute wie Petrus, die Jesus verleugnet haben. wie Thomas, der sagt, ich muss das sehen, ob er wirklich derjenige ist, den man da durchbohrt hat und ans Kreuz genagelt hat. Es passiert durch Menschen, die vorher andere Leute betrogen haben und von Jesus erst dazu befreit wurden. Durch Menschen, die kaum etwas anzubieten hatten, außer der Liebe des Vaters. Weil der Vater im Himmel jeden liebt, und hier schränkt Jesus es ein auf die Menschen, die ihm glauben, weil das in Bezug auf das Gebet grundsätzlich erhört wird, wichtig ist, die Voraussetzung ist, Gott liebt natürlich alle Menschen. Und er beantwortet sogar Gebet von Menschen, die gar nichts mit ihm zu tun haben wollen. Passiert, aber das ist nicht das Normale. Aber wer Jesus angenommen hat, der lebt in dieser Beziehung, in dieser Liebe des Vaters. Und deswegen ist der Zugang zu ihm offen, ohne Vermittler, ohne zusätzliche Beziehungen, weil wir die besten Beziehungen haben zum Schöpfer und Erhalter der ganzen Welt. Wir sind schließlich seine Kinder. Welche Beziehungen gibt es, die noch besser sind, noch näher sind, als die das eigene Kind zu sein? Das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen und mal so richtig bewusst machen. Und trotzdem war Jesus klar, dass die Jünger erstmal in die Krise kommen. Gefangennahme, ihre Flucht, die Folter Jesu, die Kreuzigung, der Tod, war für die Jünger, wenn man es genau nimmt, nicht nur eine Krise, sondern es war wirklich die Hölle für sie. Jesus wurde gefangen genommen und alle Hoffnungen, alles, was sie hatten, alles, worauf sie diese 3 Jahre aufgebaut haben, was sie sich vorgestellt haben, was sie erlebt haben, alles ist weg. Es ist nichts mehr da. Gar nichts. Nicht einer glaubt dem, was Jesus mehrmals, allein in der Bibel steht es 3-mal, angekündigt hat, dass er sterben und am 3. Tag auferstehen wird. Nicht einer. Und trotzdem, wie gesagt, gebraucht Jesus ausgerechnet diese Bande, diese Leute, die in keinem Fall besser waren, als wir das heute sind. Und baut mit ihnen sein Reich. Erreicht etwas, was so in dieser Form es nie wieder gegeben hat und auch vorher nicht gegeben hat. Auf friedlichem Weg etwas so weit zu verbreiten, ist absolut einzigartig. Und Jesus macht seinen Jüngern klar, dass wir ihm vertrauen können. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht, Entschuldigung, ich muss jetzt komplett aufdecken. Das war falsch von mir. Formatiert und ich habe dummerweise die falsche Kopie an Jürgen weitergegeben oder an den Laptop hinten. Ist jetzt nicht schlimm. Jesus sagt seinen Jüngern, in der Welt werdet ihr hart bedrängt, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt. Wir haben Frieden dadurch, dass Jesus das angekündigt hat. Jesus sagt das seinen Jüngern und damit auch uns heute, damit wir uns nicht wundern. Immer wieder hört man die letzte Zeit so die Aussage, dass wenn Prominente sich zu Christus bekennen, ganz offen das irgendwo deutlich machen, dass sie deswegen angefeindet werden. Vielleicht angefangen bei den Fußballern, die ihre frommen Shirts unter ihren Trikots hatten und das heute nicht mehr dürfen. Über Schauspieler, Politiker, die dazu stehen, dass sie Christen sind und deswegen richtig Probleme kriegen. Für die meisten von uns trifft es höchstens mal zu, dass wir Schwierigkeiten kriegen, wenn man nicht bereit ist, irgendwelchen Betrug mitzumachen oder nicht über Unrecht schweigen kann. Aber immer wieder fällt mir auf, wie ängstlich manche Christen sind, wenn man vorsichtig andeutet, dass in der letzten Zeit das schon durchaus normal geworden ist in manchen Ländern, dass man die Chipkarten nicht mehr in der Hosentasche hat, sondern sie unter der Haut an der Hand trägt. Und dann tauchen dann plötzlich diese Schreckgespenste der Offenbarung auf und man hat große Panik. Aber Jesus sagt seinen Jüngern, ihr werdet in dieser Welt hart bedrängt, aber ihr braucht euch nicht zu fürchten. denn ich habe die Welt besiegt. Auch wenn diese Erde die Schöpfung Gottes ist, auch wenn wir in unserem Land durch das Grundgesetz gesicherte Rechte haben, zu denen ja auch die Religionsfreiheit gehört, auch wenn wir sogar in einer immer noch in einem sogenannten christlichen Land leben, müssen wir damit rechnen, dass es nicht immer so bleibt. Wer 80 Jahre in die Vergangenheit geht oder noch nicht mal ganz so weit und sich das anguckt, was Adolf Hitler auf seinen Plänen bereits weitergegeben hatte, da stand nicht nur die Vernichtung der Juden drauf und der Sinti und Roma und anderer ihm unerwünschter Gruppen, sondern da gehörte auch mit dazu, die frommen Christen zu internieren, weil die nicht bereit waren, sich ihm zu unterwerfen. Damals sind nur die allerersten Schritte dazu passiert. Aber es kann durchaus was anderes kommen. Und trotzdem sagt Jesus, habt keine Angst. Das bedrängt zu sein, ist immer und überall da, mal auffällig, mal ganz spitzfindig. Und doch gilt diese Aussage, ich habe die Welt besiegt. Deswegen müssen wir wissen, verstehen, das sollte uns wirklich in Fleisch und Blut übergehen. Habt keine Angst. Wovor auch? Wenn der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, sagt, dass er bei uns ist, was soll uns passieren, was nicht wirklich diesen Weg auch für uns weiter möglich macht? Manchmal denke ich, dass gerade dieser Vers durch die leider falsche Übersetzung von Martin Luther zu einem Sinnbild in unserer Gesellschaft geworden ist. Luther hat ja übersetzt, in der Welt habt ihr Angst. Und damit wurde dieses Angsthaben für Christen zum Normalzustand erhoben. Für mich ist das eine der ganz spitzfindigen, massiven Bedrohungen für uns Christen. Die Angst wird zum christlichen Lebensstil erhoben. Auch wenn der Zusatz nicht ganz weggelassen wird, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden, aber ihr habt Angst. Und das ist absolut in Ordnung. Aber hier steht es nicht. Nicht von dem, was Jesus gesagt hat, sondern da steht, ihr werdet Schwierigkeiten haben. Es wird Leute geben, die euch Schwierigkeiten machen. Es wird manches da sein, was euch Angst machen will. Aber habt keine Angst. Ich habe die Welt überwunden. Dieses Angstmachende wird normal oder ist normal geworden und zu einer Kraftlosigkeit geworden. Aber genau das Gegenteil von dieser Aussage ist das, was Jesus uns sagt. Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt. Und weil das so ist, bittet und ihr werdet empfangen und eure Freude wird vollkommen sein. Da steht nicht, ihr werdet es irgendwie überleben, ihr werdet irgendwie durchkommen, sondern Jesus sagt seinen Jüngern, eure Freude wird vollkommen sein. Das ist eine Zusage. Nicht unter den Tisch fallen lassen. Das ist eine Zusage. Da möchte Gott uns hinhaben. Amen. Lasst uns aufstehen und miteinander beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du ein Gott bist, der viel, viel weiter geht, als wir uns das vorstellen können. Herr, wir haben uns manchmal wirklich an Sachen festgehalten, die wir uns selbst zusammengeschustert haben und wundern uns dann, wenn nicht alles so läuft, wie wir uns das vorstellen. Wenn das, was du mit uns vorhast, nicht dasselbe ist, wie das, was wir uns vorgestellt haben. Und unsere Wünsche nicht so erfüllt werden, wie du es für uns viel, viel besser gewünscht hast. Und ich danke dir dafür, dass du es auch nicht getan hast. Ich bitte dich aber darum, dass du uns die Augen öffnest für das, was du willst. Dass du unser Denken, unser Fühlen, unser Wollen veränderst durch deinen Geist. Dass du uns diese Metamorphose wirklich erleben lässt. Dass aus der Raupe unseres alten Denkens der Schmetterling wird, der fliegt von Blüte zu Blüte und auch wieder ein neues Leben hervorbringt. Ich bitte dich darum, dass du uns einfach in dieser Freude, in dieser Zuversicht, in dieser Begeisterung unser Leben wirklich aufbaust und uns deutlich machst, welche Möglichkeiten wir hier heute noch haben und uns hilfst, diese Möglichkeiten auch so zu nutzen, dass dein Reich dadurch weitergebaut wird, du dadurch geehrt wirst. Ich bitte dich darum, dass du uns neu mit deinem Geist beschenkst und uns wirklich wach machst an den Stellen, wo wir es nötig haben, aber auch dadurch den Weg frei machst für viele Menschen, dich noch kennenzulernen, auch hier bei uns. oder gerade hier bei uns. Danke dafür, dass du bei uns bist. Amen. Amen.